Welchen Bezug haben Sie zu sogenannter klassischer Musik? Verursacht sie Genanfälle oder Panikattacken? Ist sie Ihnen zu kompliziert oder zu anstrengend? Oder gehören Sie zu denjenigen, die eifrigst Konzerte und Opernabende besuchen, die sich aber hin und wieder doch die Frage stellen, wie das alles eigentlich genau funktioniert in der Musik? Vor 5 Jahren hat das RSO Wien gemeinsam mit Ö1 den Podcast Warum Klassik mit Leonard Eröd gestartet. Er ist Fagottist im Orchester und auch als Musikvermittler tätig. Im Sommer wiederholen wir die ersten 9 Folgen des Podcasts auf diesem Sendeplatz, jeden Samstag bis einschließlich 5. September. Hier erfahren Sie, was ein Tongeschlecht ist, warum Orchestermitglieder manchmal auf offener Bühne das Instrument wechseln müssen, wie viel Genie und Wahnsinn in einer Komposition stecken, zu welchen Rhythmen man besonders gut das Tanzbein schwingen kann, wie aus Wellen und Schwingungen Klänge entstehen und vieles, vieles mehr. Und wundern Sie sich nicht, hier werden Sie podcastgetreu geduzt. Und das dürfen Sie mit dem Host natürlich genauso machen. Also viel Vergnügen.
Herzlich willkommen bei Warum Klassik? Mein Name ist Leonard Eröd, ihr könnt es natürlich Leo zu mir sagen, und ich bin Musiker im RSO Wien. Ich spiele da Fagott und Kontrafagott. Wir Musiker hören immer wieder den Satz: Ma, so schön, da hast du dein Hobby zum Beruf gemacht. Naja, ich weiß nicht, ob Musik machen so ein richtiges Hobby jemals war, aber jetzt ist es jedenfalls mein Job. Und ich mache diesen Job auch wirklich gern, aber ich habe mir natürlich ein neues Hobby suchen müssen. Und das ist über Musik reden. Ich gehe in Schulklassen und erzähle den Kids davon, ich leite Workshops, ich konzipiere und moderiere Konzerte und so weiter. Und so ist eben auch jetzt das hier entstanden und ich freue mich wirklich total über diesen neuen Kanal. Also, fangen wir an.
Warum Klassik? Musik hören mit dem RSO Wien.
Wenn man was Neues anfängt, das ist immer so eine Sache. Da gibt es ein bisschen Magie, da gibt es ein bisschen Neugier, da gibt es ein bisschen Zurückhaltung, vielleicht sogar Skepsis. Egal, ob das die erste Folge von einer Serie ist oder der erste Satz von einem Buch, der erste Eindruck, den man von einem Menschen hat oder von einem Podcast. Und natürlich die ersten Takte eines Musikstücks. Wenn man es noch nicht kennt, ist dieser erste Eindruck entscheidend. Und wenn man es schon kennt, dann erkennt man es wieder. Und es gibt so Stücke, da ist von Anfang an alles klar. Zum Beispiel das. Oder das. Oder das. Oder das. Oder das. Das hören wir und wir kennen uns sofort aus. Wir wissen, ob wir es mögen oder nicht. Wir wissen, in welche Emotion wir gehen wollen, weil wir es erkennen, weil wir es einfach schon ein paar Mal gehört haben. Das letzte Beispiel, die 5. Symphonie von Beethoven, ist sogar so stark in unserem gemeinsamen Bewusstsein verankert, dass man sie als Meme bezeichnen könnte. Aber das mit dem Wiedererkennen, das war früher natürlich anders, wie es noch kein Radio oder Streaming gegeben hat. Zur Zeit von Mozart oder Beethoven haben die meisten Leute ein neues Stück nur einmal in ihrem Leben gehört, weil die meisten Stücke auch nur einmal gespielt worden sind. Also außer du warst selbst Musikerin oder du warst ein Adeliger, der sich eine ganze Kapelle leisten konnte und sich dann regelmäßig vorspielen lassen hat, was er mögen hat. Das heißt, man würde annehmen, Konzerte waren damals ganz was Besonderes und das Publikum war extrem aufmerksam. Aber das stimmt auch nicht ganz. Konzerte waren zu der Zeit vielmehr gesellschaftliche Ereignisse. Die Leute sind oft gestanden und nicht gesessen, die haben was zum Trinken gehabt, die haben sich unterhalten. Und die Anfänge von vielen Stücken sind deswegen zuerst einmal laut, damit die überhaupt merken, dass das Konzert jetzt losgeht. Das klingt dann zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Oder so. Das heißt, egal wie es weitergeht, ob schnell oder langsam, laut oder leise, am Anfang wird einmal richtig Krach geschlagen. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes mit Pauken und Trompeten. Und damit man sich musikalisch auch gut auskennt, wird gleich einmal ein Grundton vorgestellt. Ihr wollt wissen, was ein Grundton ist? Folgendes einfache Experiment. Wenn ihr das nächste Mal Happy Birthday singt, vielleicht weil wirklich wer Geburtstag hat oder weil wieder Pandemie ist und ihr seid am Händewaschen, dann lasst mal den letzten Ton weg. Oder singt einen anderen Ton statt dem letzten. Wie fühlt sich das an? Nicht sehr befriedigend, weil die meiste Musik, die wir hören, einen Grundton hat. Und dieser Grundton ist sozusagen das musikalische Zuhause. Man kann die gleiche Melodie auch auf einer anderen Tonhöhe singen. Also in verschiedenen Tonarten. Es bleibt immer Happy Birthday, aber der Grundton ändert sich. Es gibt natürlich auch Musik ohne Grundton. Das ist die sogenannte atonale Musik. Aber die werden wir, glaube ich, in der Folge noch nicht behandeln. Die gewöhnliche tonale Musik jedenfalls bietet uns einen Grundton an, ein Zuhause. Und wenn wir nicht wissen, was der ist und den am Schluss nicht hören, dann bleibt irgendwie ein komisches Gefühl. Dazu gibt es eine hübsche Geschichte vom kleinen Wolfgang Amadeus Mozart. Der wollte mal als Kind nicht aufstehen und deswegen ist sein Vater, Leopold Mozart, der auch ein berühmter Musiker und vor allem ein Musiklehrer war, der ist zum Cembalo gegangen und hat das gespielt. Und der kleine Wolferl als hochmusikalisches Kind hat das natürlich nicht ausgehalten, ist seinerseits aufgesprungen zum Cembalo und hat die Tonleiter fertig gespielt. Und so hat ihn sein Vater auch aus dem Bett gebracht. Diese Anekdote über die Macht des Grundtons ist natürlich sicher erfunden, aber ich mag sie trotzdem sehr gerne. Wir werden also in dieser Episode hauptsächlich Anfänge hören. Wenn euch die dann neugierig aufs ganze Stück machen, dann findet ihr das natürlich bestimmt auf dem Video- oder Streaming-Anbieter eurer Wahl. Ich sage immer die Namen des Komponisten und des Werks dazu, das könnt ihr dann in die Suchmaske eingeben. Das werden wir überhaupt generell in diesem Podcast so handhaben. Und natürlich wäre es super, wenn ihr all diese Stücke mit dem RSO Wien, mit meinem Orchester hören könntet, aber das wird leider nicht möglich sein, weil wir natürlich nicht alles aufgenommen haben und vor allem auch nicht alle Aufnahmen von uns online verfügbar sind. In dem Fall erlaube ich euch hiermit offiziell auch auf andere Orchester auszuweichen, die meisten machen das schon auch sehr gut. Bei diesen vier lauten Anfängen, die ich euch gerade vorgespielt habe, war das letzte Beispiel die zweite Symphonie von Ludwig van Beethoven. Beim Beethoven gibt es eine ganz interessante Entwicklung, wie seine Anfänge klingen. Die zweite Symphonie, wie gehört, fängt konventionell mit einem großen, langen Grundton an. In der dritten Symphonie sind da schon ein bisschen die Geduld ausgegangen und er rotzt einfach nur zweimal laut den Grundakkord hin und dann geht die Melodie schon los. Und in der fünften Symphonie geht er dann noch einen Schritt weiter. Und das schauen wir uns, wie vorher angekündigt, jetzt ein bisschen genauer an. Ein Ton wird dreimal kurz wiederholt und zielt auf einen anderen Ton hin. Wir hören zwei Töne und unser Hirn fängt sofort an zu rechnen. Eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Aber welcher ist der Grundton? Vielleicht der? Aber dann kommt dieser zweite Anlauf. Das Muster wird einen Ton tiefer wiederholt. Dann stimmt die Gleichung schon nicht mehr, weil wenn man diese Linie fortsetzen würde, also zuerst das, dann das und dann einen dritten Anlauf haben würde, dann würde man da ankommen. Und da kalkuliert unser Hirn hin, das könnte doch der Grundton werden. Und das passiert ganz automatisch, so wie wenn jemand einen Satz sagt und du weißt am Anfang schon wie das Ende. Ich glaube, ich darf davon ausgehen, dass die meisten von euch diese Musik schon mal gehört haben. Und deswegen wisst ihr auch, dass es diesen dritten Anlauf gar nicht gibt. Aber was in eurem Kopf passiert, ist genau das. Und dieser Grundton, der kommt ja auch tatsächlich jetzt, aber nicht als Melodie, sondern als Begleitung unter einer neuen Melodie, die eigentlich nicht neu ist, weil sie genau aus den Teilen besteht, die wir schon vorher gehört haben. Nach dem monumentalen Anfang mit diesen ganzen Fragen und Erwartungen hören wir diese Melodie natürlich mit viel größerem Interesse, als wenn die Symphonie direkt damit begonnen hätte. Für uns ist das heute total vertraut, aber die Leute damals waren schon ziemlich schockiert, dass sie am Anfang von einer Symphonie so ins kalte Wasser geworfen werden. Und auch für Beethoven war es nicht selbstverständlich. Der hat lang experimentiert an diesem Anfang. Da gibt es Skizzen. Da sieht man, wie viele verschiedene Versionen er gehabt hat. Die hat er natürlich alle nur in seinem Kopf durchspielen können und nicht im Studio Probe hören, bis er bei diesem Anfang gelandet ist, der so stark ist und für uns heute so selbstverständlich. Was für mich da vor allem interessant ist, ist, dass Beethoven sich bei diesem Anfang eigentlich genau an eine Regel hält, die heutzutage für die Musikproduktion extrem wichtig ist. Wenn wir nämlich beim Streaming-Anbieter unserer Wahl was Neues ausprobieren oder durch unsere Feeds wischen, dann entscheiden ja die ersten paar Sekunden, ob wir einen Clip oder einen Song weiterhören oder schauen oder ob wir wegklicken. Und da gibt es verschiedene Theorien, wie schnell das geht, aber eine Regel sagt, dass das spätestens nach 10 Sekunden passiert. Und ich glaube, deswegen muss es da gleich von Anfang an die richtige Mischung geben zwischen Wohlfühlen einerseits und neugierig werden andererseits. Aber wie kriegt man das hin? Oft schaut es so aus, dass wir ein paar Gitarren- oder Klavierakkorde oder eine Basslinie hören, von der erfahren wir, was der Grundton ist. Und außerdem können wir uns auf die Groove des Leads einstellen. Und dann im letzten Moment, bevor es uns fad wird, so um die 10. Sekunde meistens, setzt dann die Singstimme mit der Melodie ein. Diese 10-Sekunden-Regel kann man immer wieder bei erfolgreichen Songs hören, zum Beispiel bei Dance Monkey von Tones and I, aber auch so unterschiedliche Künstlerinnen wie Billie Eilish oder Selena Gomez verwenden dieses Rezept. Und im Grunde macht Beethoven genau das Gleiche. Er gibt uns eine Groove, da-da-da-da, er gibt uns den Grundton mit einem kleinen Rätsel und dann kurz bevor die 10 Sekunden um sind, spielen die Geigen die Melodie. Dabei hat Beethoven dieses Problem mit seinem Publikum ja gar nicht gehabt. Ich meine, im Konzert kannst du nicht einfach weiter skippen zum nächsten Lied, wenn dir was nicht gefällt. Das musst du dann schon aussitzen oder ausstehen. Trotzdem haben die meisten Komponistinnen immer versucht, schon in den ersten Momenten eines Stücks das Publikum zu überzeugen, dass das spannend wird. Und sie haben natürlich auch gewusst, was für ein Publikum es geben wird bei bestimmten Anlässen. Wenn das das Wohnzimmer von einem Musikliebhaber war, dann konnten sie sicher mit aufmerksameren Zuhörern rechnen als zum Beispiel im Palais von einer Prinzessin. Und entsprechend haben sie ihre Musik auch angepasst. Und so haben sie auch gespielt mit dieser Erwartungshaltung, wie es losgehen soll. Eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist von Wolfgang Amadeus Mozart. Und zwar der Anfang von seinem 27. Konzert für Klavier und Orchester. Ja, 27. Der hat 27 Klavierkonzerte geschrieben. Und das letzte? Das beginnt ganz leise, mit einer wunderschönen Melodie in den Streichern und diese laute Fanfare, die wird dann von den Bläsern sozusagen erst nachgereicht und unterbricht die Melodie zweimal. Ich muss zugeben, wie ich dieses Stück zum ersten Mal gehört habe, da haben mich diese Bläsereinwürfe eigentlich negativ überrascht, sogar gestört. Aber das ist sicher auch Absicht, weil genau dieser Kontrast, der da gleich am Anfang präsentiert wird, zwischen der zarten Melodie und den massiven Einwürfen, der zieht sich dann durchs ganze Stück und der ist eigentlich Hauptantrieb von der Musik. Aber es gibt natürlich noch viel extremere Anfänge. Noch leiser und noch verhaltener beginnt zum Beispiel die 9. Symphonie von Antonin Dvořák mit dem Beinamen Aus der neuen Welt. Da fühlt man sich doch gleich wie im Kino, am Anfang von einem Film, wo noch alles neblig ist, unklare Formen im Vorspann. Man weiß noch nicht genau, wie die Handlung sein wird, aber was man ganz sicher weiß, ist, dass es episch wird. Und diese Symphonie wird dann tatsächlich auch ein großes Epos. Mit der 10-Sekunden-Regel kommen wir hier jetzt nicht mehr sehr weit. Aber die Stücke, von denen wir da reden, sind ja auch alle viel länger als ein normaler Popsong. Und da muss man die Spannung auch entsprechend anders aufbauen, wenn man eine wirklich große Geschichte erzählen will. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wie im Kino, weil dort sind wir vielleicht eher gewohnt, dass wir uns die Zeit und die Geduld für so einen langsamen Anfang und Aufbau überhaupt nehmen. Schauen wir uns als nächstes das erste Klavierkonzert von Johannes Brahms an. Schon wieder ein Klavierkonzert. Ich weiß, das ist meistens gute Musik. Ich mag Klavierkonzerte sehr gern. Das war sicher nicht das letzte Klavierkonzert in diesem Podcast. Das beginnt ganz altmodisch mit einem großen, lauten Grundton. Aber was passiert dann? Legt sich da diese seltsame Melodie drüber, die aus so rätselhaften Blöcken besteht, die man nicht wirklich versteht. Da könnte man schnell sagen, na, wenn das so anfängt, ich glaube nicht, dass mir das Stück gefallen wird, ich drehe ab. Aber das ist so wie bei einer Fernsehserie, wo ganz am Anfang eine Rückblende kommt oder eine Vorschau, was ganz am Schluss passieren wird. Und man braucht einfach ein paar Folgen, um das zu verstehen. Also diese seltsame Melodie, die wird im Lauf des Stücks so viel erleben, die wird zerstückelt, die wird verändert, sodass wir diesen Anfang so richtig eigentlich erst rückwirkend verstehen können. Das ist bei Brahms sehr oft so, auch bei vielen anderen Komponistinnen natürlich. Und es lohnt sich, diese Reise zu machen. Man muss sich dafür halt ein bisschen Zeit nehmen. Aber gerade das ist es ja für viele Leute, in diesen Zeiten von Corona und Klimawandel und politischen Gräben, gerade das ist ja das Entlastende. Im Konzert sich eine Zeit lang nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich meine damit jetzt natürlich nicht, dass es gut ist, diese ganzen Probleme zu ignorieren. Aber man muss ja zwischendurch auch ausschalten und nachtanken, so wie in einer Meditation, wenn ihr wollt. Oder wenn euch Meditation zu esoterisch ist, dann denkt dran, wie man sich manchmal im Urlaub Zeit nimmt für Sachen. Zum Beispiel, wenn man ganz früh aufwacht und dann denkt man sich, jetzt schaue ich mir den Sonnenaufgang an. Da setzt du dich an den Strand. Du weißt nicht genau, wann sie wirklich durch den Horizont brechen wird, aber die Sinne sind geschärft und du wartest einfach geduldig. Du hörst das Meer. Du riechst den Wind. Die ersten Vögel singen. Langsam wird's heller. Und dann diese unfassbar gute Musik beschreibt tatsächlich einen Sonnenaufgang. Sie ist von Maurice Ravel und zwar aus seinem Ballett Daphnis und Chloe. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke und ich bin froh, dass ich es heute schon verbraten habe. Aber so wie die Sonne jetzt aufgegangen ist, heißt es jetzt raus aus den musikalischen Träumen und zurück ins Leben, denn wir nähern uns dem Ende dieser ersten Episode. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel, warum hat man bei den Klavierkonzerten kein Klavier gehört oder was meinst du, wenn du sagst, Musik kann Geschichten erzählen oder was ist eigentlich überhaupt ein Orchester, dann sage ich, so wie bei Ravel jetzt gerade, Geduld, das kommt alles noch. Aber die ganz Ungeduldigen können natürlich auch eine Mail mit Feedback an warumklassik in einem Wort, warumklassik@orf.at schreiben.
Und Leonard Ehrröth meldet sich dann nächste Woche wieder. Das war Teil 1 der neunteiligen Sommerserie Warum Klassik, dem Podcast des ORF Radiosymphonieorchesters Wien. Nächste Woche dreht sich dann alles um Tempo und Rhythmus in der Musik. Und da wird Leonard Ehrröth auch erstmals mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester sprechen. Warum Klassik? Ab heute bis einschließlich 5. September, jeden Samstag um 11.40 Uhr hier im Programm von Österreich 1.